Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Ab jetzt der Spiegel-Bestseller unter den Podcasts. Ja, es ist offiziell. Tomorrow und das Tomorrow-Buch, der Code zum Erfolg, sind Spiegel-Bestseller. Wir haben den Code zum Erfolg offiziell geknackt. Aber heute reden wir darüber, warum Erfolg in Deutschland gerade massiv gefährdet ist. Er sagt es uns, der bekannteste Supercar-Tuner der Welt von Brabus, der Inhaber und CEO Konstantin Buschmann.
Wir wissen nicht zu schätzen, was wir hier haben. Und wir verspielen Wohlstand leichtfertig. Es ist eine Katastrophe, dass ich hier sitze und das sagen muss. Es gibt keinen Grund, in Deutschland ein Unternehmen zu gründen. Hier können wir direkt alle zu Hause bleiben, wenn das jetzt unser Anspruch ist. Das tut weh. Also mir tut das jeden Tag weh, wenn ich das alles sehe. Wir sind keine Supermacht. An vielen Tischen werden wir nicht sitzen in Zukunft. Die Diskussion, die mich im Moment aber zunehmend auch interessiert, ist das Framing drumherum. Und das Framing drumherum ist, dass wir gerade als deutscher Wirtschaftsraum insgesamt weniger wettbewerbsfähig werden, und zwar jeden Tag. Ich sage immer gerne, der Patient liegt schon in der Notaufnahme und schreit, blutend, um Hilfe, und es kommt kein Arzt.
Das wird ein krasser Podcast heute. Wir sind bei Brabus im Headquarter von Deutschlands berühmtester Luxusschmiede. Autoträume made in Bottrop. Superstars wie Drake oder Cristiano Ronaldo zahlen dafür zwischen 500.000 und 1 Million Euro. Amazon Prime startet ab 26. Februar eine eigene Doku darüber. Der Titel One Second Wow. In einer Sekunde muss hier alles wow machen.
Jetzt haben sie wirklich den Verstand verloren in Bottrop.
Ist das geil geworden.
Brabus-Boss Konstantin Buschmann nimmt uns mit behind the scenes und spricht Klartext über Unternehmertum, über Erfolg und welchen Preis der am Ende wirklich hat.
Ich glaube, wir haben an irgendeiner Stelle beschlossen, dass Leistung nicht mehr das führende Prinzip sein soll, sondern wir haben beschlossen, dass Leistung uncool ist.
Heute der erste Teil und morgen dann Teil 2 in Tomorrow. Und als Tomorrow-Video-Podcast auf YouTube. One Second Wow. Ein extra Wow natürlich, wenn du Tomorrow abonnierst. Any fool can make a rule. Wie heißt es doch so schön? Regeln aufstellen kann jeder, aber wir sind hier, um die Regeln zu brechen, den Status quo zu hinterfragen und Gamechangern eine Bühne zu geben. Bei Tomorrow und natürlich bei Cupra, meinem Partner hier seit 4 Jahren. Shoutout an dieser Stelle für den Mut und die Kreativität. Denn Cupra, ohnehin schon die schnellst wachsende Automarke in Europa, hat die etablierte Autoindustrie mal wieder nach allen Regeln der Kunst gechallenged. Grenzen überwinden bedeutet eben, keine Ruhe zu geben, bis etwas gefunden ist, was besser ist als all das, was alle anderen machen. Leidenschaftliches Design, Performance, Elektrifizierung, warum nicht? Warum nicht all in one? And here we go. Die große Premiere der Cupra Tavascan. Der erste vollelektrische SUV. Jetzt kommt er endlich auf die Straße. Also steigen wir ein. Der Cupra Tavascan und Tomorrow. Mobilität und Inspiration für morgen. Hey Konstantin, willkommen bei Tomorrow.
Hallo Tom, schön, dass du da bist. Wir haben ein bisschen Anlauf genommen, jetzt ist es soweit. Ich habe mich sehr, sehr darauf gefreut, heute bei dir zu sein. Also erstmal ganz vorweg, herzlichen Glückwunsch. Spiegel Bestseller, hier liegt's, der Code zum Erfolg. Ich habe was zu lesen jetzt. Das ist ganz, ganz spannend. Du kriegst ja ganz viele super spannende Persönlichkeiten immer wieder vors Mikro. Das ist auch, das ist wirklich spannend. Und ich bin gespannt, was drin ist.
Ich freue mich total und ich kann jetzt schon sagen, wenn wir in die zweite Auflage gehen, muss natürlich unbedingt deine Geschichte rein, weil die ist so krass, deine Geschichte, die Unternehmensgeschichte, und du hast ja auch eine ganz klare Idee von Erfolg, und das ist ja auch Teil jetzt deiner neuen Serie bei Amazon Prime, dass es auch diese eine Frage gibt, und die finde ich ja so spannend. Welchen Preis muss man am Ende zahlen für Erfolg?
Absolut. Absolut, ganz, ganz wesentliche Frage, die ich mir immer wieder stelle. Ich sage auch ganz klar, Unternehmertum ist ein Job, Unternehmer ist eine Berufsbezeichnung. Eigentümer ist auch vor allem eine Verpflichtung. Es ist ein Job, der gemacht werden muss, genauso wie Geschäftsführer. Und das sollte eine echt bewusste Entscheidung sein. Du musst dich für dieses Leben entscheiden, denn wie by the way, jeder Beruf, da ist der Unternehmer nicht allein auf weiter Flur, sondern das ist auch, wenn du Bäcker wirst oder Krankenschwester, Altenpfleger oder was weiß ich, Steuerberater, dann hast du das gleiche Thema. Du entscheidest dich für Dinge und du entscheidest dich gegen Dinge. Wenn du Unternehmer wirst, entscheidest du dich zum Beispiel definitiv für eine Menge Unsicherheit, mit der du umgehen musst. Du entscheidest dich immer wieder die Frage zu stellen, wer bin ich denn, wo will ich hin, wer sind wir als Unternehmen, wo wollen wir hin, was definiert uns? Und du fragst dich natürlich, ich bin jetzt 41, ich frage heute natürlich auf eine ganz andere Art und Weise, was hat dieses Vollgasleben für einen Preis? Und wie möchte ich die nächsten Jahre arbeiten? Das ist gerade jetzt eine Frage, die ich mir sehr aktiv stelle, weil auch Brabus sich natürlich verändert, weil ich mich verändere, weil ich natürlich in den letzten inzwischen knapp 8 Jahren, die ich das hier mache, auch eine Reise hinter mir habe, die ich tatsächlich nur als vollkommen absurd, also völlig, völlig absurd bezeichnen kann. Ich habe wirklich jahrelang bist du so unterwegs zwischen Los Angeles und Bottroper Gulaschkanone und denkst du so, irgendwie kommt das, irgendwie ist ja wie ein Film hier, ne? Kannst du gar keinem erzählen. Und dann kommt halt einer aus München, steht bei einer Party abends neben dir und schreit dich so über den Bass von David Guetta hinweg an und sagt, lass eine Serie drehen. Und meine Antwort war wirklich damals erstmal so, ja, ist klar, ich bin müde. X Tage, ja, lass mich mal ins Hotel jetzt. Ohne jede Negativkonnotation, aber ganz ehrlich, ich finde Clubs total scheiße und kann nicht tanzen und will auch nicht und bin immer froh, wenn ich da rauskomme. Habe ich dann aber gemacht. Bin mit dem raus vor die Tür und hab irgendwann am nächsten Tag Milli angerufen und gesagt, hör mal, ich glaube, ich muss einen Tag länger bleiben, der meint das ernst. Und so wurde dann aus dem Leben, von dem ich dachte, das ist ein Film, wurde dann jetzt wirklich ein Film. Es ist am Ende wieder ein neues Level an Absurdität, aber es hat natürlich auch war natürlich auch eine große Herausforderung, hat Spaß gemacht und es ist mal wieder, wie so vieles in den letzten Jahren, ein echtes Abenteuer.
Ist das die wirkliche Entstehungsgeschichte der Amazon-Doku, Party in München, wo du angesprochen wirst?
Smart-Veranstaltung, ich glaube, das wissen die gar nicht. Ja. Bis ich den Kollegen von Smartman sehen, stehst du da und das war dann so eine Afterwork-Nummer und ich bin echt gar ein Club-Typ. So. Wie gesagt, nicht so der, mich machst du nicht mehr zum Star-Tänzer, muss ich auch nicht sein, will ich nicht. Und hab dann wirklich die Gelegenheit genutzt, mit dem dann vor die Tür zu flüchten, um da rauszukommen und gesagt, komm, jetzt habe ich eine Ausrede, um hier zu verschwinden. Und dann sagte der Christian Meinberger heute, CDO von Leonine Studios aus München, wo ich heute weiß, was das ist und was sie alles machen und alles drehen, das wusste ich alles nicht. Hab dann mich am Tag danach, weil der also nicht locker ließ und sagte, hör mal, das ist doch hier und finde ich cool und eure Produkte und jetzt hast du hier einen Frau und einen Mann und das Team und die macht das alles zusammen, komm doch mal vorbei. Und bin ich vorbeigefahren, hatte überhaupt keinen Eindruck, was das soll und fuhr dann so an einem Gebäude, noch einem Gebäude, noch einem Gebäude und dann erzählte der so von, keine Ahnung, John Wick und Dirty Dancing und allen möglichen anderen Franchises, an denen sie beteiligt sind in irgendeiner Form. Und ich saß da und ich sah den ersten Filmpreis, den zweiten Filmpreis, den dritten Filmpreis und dachte so, uiuiui, ich glaube, der meint das ernst.
Ich finde das total spannend, Konstantin, einfach weil es ja auch zeigt, was wahrscheinlich deinen Erfolg am Ende ausmacht. Auch diese Bereitschaft, sofort die Chance zu sehen. Du bist auf einer Party.
Hab ich nicht. Entschuldige, wenn ich da reingrätsche. Ich habe die Chance. Erstmal, ich bin grundsätzlich ein relativ skeptischer Mensch, weil ich der Meinung bin, dass du dir Dinge erarbeiten musst und ich glaube, ich habe einen Begriff, den ich immer wieder benutze. Ich sage, Unternehmer sind Funkenfänger.
Funkenfänger.
Funkenfänger. Du kennst das, wenn du vor einem Feuer sitzt und du siehst Funken und die sind, haben eine Eigenschaft, die sind da und dann sind sie weg. Das ist ein bisschen wie Sternschnuppen. Das sind deine eigenen Ideen. Wenn du, und Gelegenheiten und Dinge, die im Leben so passieren, das war so ein Funke. Da kommt einer und dann schreit er dich über die Musik hinein und sagt, ey, wie hier, und da, Tom, lass doch mal, guck mal vorbei. Da ist ja total einfach zu sagen, komm, ich komme mal noch ein Bier und jetzt gehen wir mal nicht um Keks. Ich habe über die, erstens wäre das sehr unfreundlich, das, ich versuche, so, ich glaube, meine Eltern haben mich zu einem einigermaßen freundlichen Menschen erzogen. Und zweitens, ist das genauso ein Funke. Und egal, ich habe inzwischen, mir begegnen so viele Menschen mit so vielen Dingen und häufig auch ganz, 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 ganz absurden Geschichten. Hey, lass uns mal eine Fashion Show für Autos machen. Auch so eine ganz absurde Geschichte, die am Ende zur Brabus Signature Night geführt hat. Oder dass ich vor 20 Jahren hier in unseren Ausstellungsraum laufe und da sitzt mein Vater mit dem König von Belgien und isst Pommes. Ja, das sind so Dinge, die einfach das Brabus-Universum irgendwie hergibt. Das war so ein Funke. Und diesen Ideen keinen Glauben zu schenken, die haben wir alle. Und wenn du diesen kleinen Ideen, diesen Funken, die da so fliegen, entweder keinen Glauben schenkst oder, und das musste ich mir aktiv abtrainieren, dann in so eine negative Selbstreflexion gehst und sagst, come on, ey, du spinnst doch. Also du den Bedenkenträgern, den Zweiflern und den destruktiven Einflüssen um dich herum, den so viel Raum gibst, dass es in deinem Kopf sich wiederholt, dass du sagst, ja klar, hier ist eine Brabus-Serie, ne? Girl, geh mal nach Hause. Für Quatsch, passiert sowieso nicht. Ich würde sagen, hier, nee, geht nicht, macht nicht, bringt nichts, machen wir nicht. Das ist nicht der Mindset, den ich haben sollte, wenn ich meinen Job vernünftig machen will. Am Ende Funkenfänger als Unternehmer zu sein, heißt eben zu sagen, hey Tom, komm, willst du ein Buch schreiben, hast du gesagt. Lass mal drüber nachdenken. Wie müsste das aussehen? Und dann den mal festzuhalten, zu sagen, lass mal gucken, dass der weiterleuchtet so ein bisschen. Kann sein, dass er ausgeht irgendwann, aber jetzt mal gucken. Auf den Tisch legen. Nicht immer sofort reflexartig in das machen wir gerade in Deutschland, ganz, ganz, ganz viel, in so eine, ach, das kann ja sowieso nichts werden. Ja, ach, ist das total bescheuert, Thematik einzusteigen, sondern mal laufen zu lassen, aufzuschreiben, zu gucken, was ist da dran? Kriegen wir Fleisch an den Knochen? Wie wird das aussehen, wenn du so ein Buch schreibst? Was ist denn das? Wer wird denn darin vorkommen? Und warum willst du es eigentlich machen? Das ist ja der Kern von Kreativität. Und das ist meine Aufgabe in diesem Unternehmen.
Ich finde es total spannend, dass du aber auch auf diesen Funken aufgepasst hast, um es mal so zu sagen, weil das kennen wir ja auch gerade bei Events. Dann hast du so eine Idee und dann gibt's ein paar Drinks und die Idee wird immer größer und immer toller und am nächsten Morgen, wenn man wieder nüchtern ist, dann verschwindet die Idee und man macht es am Ende nicht. Man ist dann das, was Erik Potzowait, der Founder von Scalable Capital, mal so schön Wantrepreneur genannt hat. Man möchte immer etwas unternehmen, aber man unternimmt nichts. Bei jedem Bier wird der Mut größer. Am nächsten Tag, wenn du wieder nüchtern bist.
Und Unternehmertum ist eine Tätigkeit und kein Zustand. Also das ist dann machen, machen, machen. Ich bin hier im Unternehmen ein riesiger Fan von dem, was wir Activity-Based KPIs nennen. Klar, du kannst Resultate messen und darauf dann Wachstum oder Profit oder irgend, also gibt's alles, natürlich, vollkommen klar. Mich interessiert die Frage, was tun wir? Was tun wir jeden Tag? Wie viel Ideen haben wir? Wie viel halten wir fest? Wie viel entwerfen wir? Wie oft sitzen wir uns zusammen und reden darüber, was wir Neues entwickeln wollen? Hm. Und ich verteidige diese Räume mit Leib und Leben, weil ich glaube, dass jedes Feuer, das hört sich so flach und so, das hört sich an wie so ein Bumpersticker. Aber das ist so, funktioniert es einfach. Jede Erfolgsgeschichte, du hast hier, ne, guck mal, der Code zum Erfolg, 115 Lieder und ihr bester Businessrat. Jede dieser Erfolgsgeschichten beginnt mit so einem Funken. Jedes Feuer, wo hinterher dann einer Hedgefondsmanager wird, Autotuner, Designunternehmer oder Großbäcker, beginnt mit diesem Mini-Funken. Und wenn du dem dann keinen Glauben geschenkt hättest, wie wäre dann dein Leben verlaufen? Das führt mich zu einer der Diskussionen, die mich jeden Tag beschäftigen. Und das ist Selbststeuerung versus Fremdsteuerung. Ich nenne das immer den Flipper-Modus. Wenn ich hier die Flipperkugel bin und das System, ne, wir sitzen ja mittendrin in diesem ganzen Zirkus. Zirkus, Geisterbahn, Spiegelkabinett, alles in einem, jeden Tag. Wenn du da nicht den den Raum im Kopf behältst, um zu sagen, ich möchte Verantwortung auf die Art und Weise leben, dass ich selber jeden Tag aufstehe und mir den Raum nehme, zu überlegen, wer bin ich, warum tue ich das, was mache ich hier eigentlich? Und das gelingt nie, ich glaube, mir gelingt das nicht immer. Gibt so Tage, da werde ich hin und her geflippert, aber mit Vollgas. Und da denkst du dir abends, weiß gar nicht mehr, wo der Kopf steht und wie du heißt. Oder wo, ich bin auch schon x-mal in Hotels aufgewacht und wusste nicht mehr, wo ich bin. Am Ende musst du, glaube ich, also für mich ist die Fähigkeit ganz, ganz wichtig, immer wieder mal anderen zu halten, zu sagen, nein, ich bleibe jetzt mal einen Tag in meinem Büro und da kommt keiner rein oder ich bin mal zu Hause oder ich fange mal 2 Stunden meinen Tag an, indem ich mir mal logisch hintereinander aufschreibe, was ist hier eigentlich wichtig.
Ich finde dein Bild so spannend, Konstantin, dass du sagst, du bist die Flipperkugel und dass du nicht sagst, ich bin der Flipperautomat.
Nee, du willst ja genau raus aus dieser Fremdsteuerung und manchmal ist die Flipperkugel angesagt so. Wenn ich bei einer, bei einer großen Messe bin, dann habe ich da operativ einen Job zu erledigen und das muss ich dann einfach mal machen. Am Ende ist meine Arbeit, schaffe ich Wert. Hier inzwischen, das ändert sich gerade auch nochmal ganz, ganz stark, weil wir in den letzten Jahren ziemlich gewachsen sind. Am Ende schaffe ich inzwischen Wert nicht mehr dadurch, dass ich möglichst viele Zeilen in der Excel-Tabelle fresse jeden Morgen in der rasenden Geschwindigkeit oder dass ich in 300 Meetings sitze, sondern ich glaube, dass ich inzwischen Wert schaffe, indem ich sehr gut über die Dinge nachdenke, die wir haben wollen, aufschreibe. Und dann, ich bin ein riesiger Fan von Speed und inzwischen im Moment gibt es ja einige Bücher, die auch in die Richtung gehen. Ich glaube, operative Umsetzungsstärke und Geschwindigkeit ist ein unglaubliches Pfund. Und das ist etwas, wo Brabus totale Stärke hat. Bias to Action. Es war bei uns eher so, dass wir die Nase lange Zeit so nah am Boden hatten, dass wir Möglichkeiten verpasst haben, weil wir nicht angehalten haben, um mal nachzudenken. Und deshalb ist es jetzt auch so, dass ich wirklich mir Mühe gebe, die Nase mal vom Boden wegzukriegen, weil ich glaube, dass es wenige Punkte sein werden, die dann Weg in die Zukunft, da kommst du an so Kreuzungen, da musst du links, rechts abbiegen, vielleicht auch geradeaus fahren. Und wenn wir an den Punkten ankommen, ist es mein Job zu wissen, welche dieser Zukünfte wir wählen wollen.
Total interessant. Du hast das beschrieben, dass du der Funkenfänger bist. Und ein Learning aus dem Buch Der Code zum Erfolg ist natürlich auch am Ende die Bereitschaft, voll ins Risiko zu gehen. Arnold Schwarzenegger sagt das immer, wenn du was machst, dann go all out, dann gib alles, mach's ganz oder mach's gar nicht. Für dich ist ja jetzt diese Amazon-Doku ja durchaus auch ein Risiko. Es ist ja nicht so das nächste Projekt, du machst hier Autos, du machst Boote, du machst Motorräder, du machst Wohnmobile, du machst demnächst deine eigene Insel. Das ist ja jetzt was ganz anderes für dich zu sagen, so, jetzt mache ich eine Doku, wo ich plötzlich im Mittelpunkt stehe. Das ist ja durchaus ein Risiko. Hast du das Risiko für dich kalkuliert oder hast du gesagt, hey, I go all out?
Also, wir haben lange diskutiert und ich habe, wenn du jetzt Filmleute gefragt hättest, was ist denn jetzt hier der optimal klickbare Titel für eine Serie? Ich weiß nicht, was dabei rausgekommen wäre. Die Serie heißt Bravos One Second Wow. So, und die heißt Bravos One Second Wow, weil One Second Wow die Mission von Bravos ist. The reason why. Der Grund, warum wir jeden Morgen aufstehen. Nicht, ob das ein guter oder schlechter Serientitel ist, sage ich dir ganz ehrlich, interessiert mich nicht. Ich habe da lange mit beschäftigt, weil es am Ende für mich klar war, wenn wir das tun, also wenn wir das auf dieser Konversation folgen, gab es dann einen Workshop und eben entsprechendes Angebot. Und wenn wir das machen, dann machen wir das nur, wenn wir zeigen, wie wir leben, wie wir arbeiten. Und wie es wirklich ist. Wenn ich jetzt hier, ich habe ja schon einen Job, Millie hat schon einen Job, Jörn, der auch sehr prominent unser CTO mitspielt, hat schon einen Job. Wir haben alle schon einen Job. Wenn wir jetzt hier die Champagner-Party in Saint-Tropez machen sollen und Highlife, Jet Set und so weiter, habe ich keine Zeit für. Ich habe dafür keine Zeit. Ich kann mir nicht, also dann würde ich ja gegen mein Unternehmen arbeiten. Ich würde dann ja sagen, immer ist schön, dass ich hier Geschäftsführer bin, aber ich mache mit 40, 30, 40, 50% meiner Zeit, was auch immer, mache ich jetzt hier einen auf Serienstar. Das passt nicht zusammen. Das würde ganz furchtbar, da würde ich auch gegen alles gehen, wofür ich stehe. Wir haben damals gesagt, wir machen das nur, wenn wir das so abgebildet bekommen, wie es wirklich ist. weil wir für alles andere in einer Welt, in der wir 200 Tage reisen im Jahr und ich jeden Tag mich die Frage am meisten interessiert, nicht interessiert, wann fahre ich mal wieder in Urlaub oder so, mich interessiert, wie viel schlafe ich? Wann darf ich mal mehr als 5 Stunden schlafen? Und dass er ja auch jedes Jahr mehr wird und also mehr komplexere Projekte, mehr Themen, unterschiedliche Themen, alles selbstgemachtes Chaos ist bitte keine Beschwerde. Aber da ist kein Raum für unnötige Ego-Trips. Daraus ist eine ganz, ganz spannende Diskussion entstanden mit dem Christian Meyenberger, dem Produzenten und eben mit der Company, die dahinter steht. Weil die uns natürlich am Anfang nur partiell kannten. Also er hatte diese Idee, ist da hinterhergelaufen, da war aber auch immer wieder Menschen, die dann dachten, ja, das ist ja alles nur Luxus und Champagnergetränke. Ich trinke ja gar keinen Alkohol, interessanterweise, habe ich auch noch nie.
Noch nie?
Noch nie. Und ist auch gut so. Und wir haben uns dagegen also mit Händen und Füßen gewehrt. Und deshalb ist es, glaube ich, das auch nicht geworden. Darum geht's nicht. Sondern es geht darum, die Frage, können wir jemanden mit auf die Reise nehmen? Können wir uns öffnen auf eine Art und Weise, die es dann erlaubt, Gespräche zu führen, Diskussionen zu führen? Können wir Unternehmertum diskutieren? Können wir vielleicht auch diskutieren, was wir in Deutschland mehr brauchen? Können wir diskutieren, wie sieht Verantwortung? Wie sieht Verantwortung aus? Wie sieht Führung aus? So, und da kommen auch immer wieder Leute, die dann sagen, ja, aber war das denn nicht alles viel zu privat? Und ganz ehrlich, das gibt's nicht bei uns. Ich kann das gar nicht auseinanderhalten. Also da sitzt so ein Unternehmen natürlich immer mit am Tisch, egal ob morgens beim Frühstück oder abends. Und Führung ist auch immer persönlich. Ich kann nicht unpersönlich führen. Kann ich nicht, habe ich auch noch nie. Ist auch, glaube ich, gar nicht möglich. Und am Ende gab es ganz, ganz viel Diskussionen, indem wir das hinterfragt haben, was da vorgeschlagen wurde. Und dann gibt es natürlich auch den Moment, wo du irgendwie sagst, ach komm, das kribbelt ja schon, ne? Also, weil was ist das für ein absurdes Angebot? Ja, und das haben wir am Ende auch gesagt, okay, ja doch, müssen wir jetzt machen. Kannst du nicht Nein sagen.
Aber ist das auch etwas, wo du sagen würdest, das ist so Personal Branding Next Level, dass man seine eigene Doku hat? Ich meine, David Beckham hat seine Doku, Arnold Schwarzenegger hat eine, Haftbefehl hatte gerade eine und jetzt macht ihr eine mit Brabus. Und es hat ja bei euch eine Veränderung. Ich sag mal, ein Schwarzenegger, ein Beckham, ein Haftbefehl, die waren Stars. Bei euch ist es ja etwas anders, also meine Perspektive, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ihr veredelt Autos, weitgehend Mercedes, weitgehend G-Klasse, also das Auto mit dem Stern, sage ich mal, mit dem Stern, die veredelt ihr.
Ja, da gibt's auch einiges mehr inzwischen. Aber gut, okay, machen wir weiter. Ich bin gespannt.
Also ihr veredelt die Sterne. Und viele Menschen, die eure Autos kaufen, von Drake bis Ronaldo, sind auch Stars. Und jetzt gibt's eine neue Stage, nämlich dass du und deine Partnerin Millie auch Stars werdet. Ist das die Perspektive?
Ich habe eine ganz einfache Perspektive dazu. Ja, die Serie heißt Brabus One Second War, auch da wieder. Ich habe gerade ein bisschen was dazu gesagt. Der Star ist die Brand. Der Star ist bisher schon die Brand und der Star ist jetzt auch die Brand. Und die Serie begleitet uns dabei, wie wir mit dem Team. Die Serie ist auch natürlich, sind das Millie und ich, Jörn, unser CTO auch. Das ist aber das ganze Team. Es geht diesen ganzen Kosmos, den bespielst du nicht mit 2 Leuten. Den bespielst du auch nicht mit 3 Leuten oder 4 Leuten. Das sind inzwischen 500 Menschen, die jeden Tag wegen One Second Wow, die jeden Tag Gas geben für One Second Wow. Die Leute, die Autos bauen, Boote bauen, die jetzt gerade kommen nächsten Monat im Mittleren Osten unterwegs, weil wir mit dem ersten Brabus Katamaran auf Tour gehen und da viel testen, Wohnmobile entwerfen, immer wieder neue Designideen haben. Und der Star ist und bleibt die Marke. Deshalb der Titel, deshalb diese Serie, deshalb auch die Ausrichtung. Dass das natürlich getragen wird durch einzelne Persönlichkeiten, ist vollkommen klar. Aber es muss sich dann doch am Ende in den Dienst der Brand stellen. Und die ist auch der Grund, warum ich das alles, also am Ende ist es ja, ist das hier das, wofür wir arbeiten.
Wenn du sagst, die Marke ist der Star, bedeutet das aus deiner Perspektive auch, so eine Marke wie Brabus muss am Ende auch einfach ein fucking Star sein?
Absolut. Eine Marke muss am Leben sein, muss Energie haben. Eine Marke muss Puls haben. Du musst da was fühlen. Immer wenn jetzt hier so, ne, da steht der hinter uns, hier guck mal, da steht der das mintfarbene Masterpiece auf Basis Urus SE, was wir gerade in Zell am See auf Schnee gezeigt haben. Und jetzt wird wieder heiß diskutiert und macht Brabus so viel bunte Autos und sollte das nicht alles schwarz und so. Das ist genau der Punkt. Wenn wir nicht am Leben sind, wenn wir uns nicht immer wieder selber in Frage stellen, wenn wir nicht die Grenzen testen, wenn wir nicht immer mal wieder Dinge tun, die unerwartet sind, auch für uns intern übrigens. Ist auch schön mit den Peaches aus dem letzten Jahr, das war sozusagen das Mint von 2024, 25. Wenn wir das nicht tun, hat die Marke keinen Puls, kein Leben, keine Energie, da ist kein Funken. Ja? Und ich weiß nicht, welchen Marken du folgst und für welche Marken du dich begeisterst, aber da muss doch irgendwie, wenn du jetzt zum 19. Mal auf die Webseite gehst oder online schaust oder googelst oder, ne, und da ist irgendwie nichts Neues, da passiert nichts. Das ist arschlangweilig.
Meine Beobachtung ist ganz offen, dass ich das Gefühl habe, immer mehr Marken, immer mehr Unternehmen, immer mehr Unternehmer haben einfach Angst. Ich habe das Gefühl, ja, im Moment, sie trauen sich immer weniger.
Das kann sein. Ich meine, wir haben natürlich eine ganz, wir haben uns ja im Prinzip für dieses ganze Modell schon vor 6, 7 Jahren, oder ich habe mich für dieses Modell vor 6, 7 Jahren entschieden. Also du kannst natürlich in deiner Komfortzone bleiben. Ja, kannst du machen. Kannst weiter Papierkataloge machen, auch in 2026 oder irgendwie immer auf die gleiche Messe, auf die gleiche Tagung gehen. Super, dann beschwer dich nur bitte hinterher nicht, dass kein Mensch hinschaut. Beziehungsweise du halt nicht, dass nicht diskutiert wird. Dass keine Fragen gestellt werden. Das ist ein riesiges Thema. Und gerade in Deutschland ist das ein riesiges Thema, weil wir einfach in vielerlei Hinsicht immer unglaublich konservativ ticken. Jetzt bin ich natürlich überhaupt kein Fan davon, einfach wild draußen in der Öffentlichkeit rumzulaufen, einfach irgendeinen Blödsinn zu erzählen. Das ist nicht die andere Seite der Medaille. Aber die Frage zu stellen, wie interagiere ich denn mit dem Markt? Diesem Markt, ja? Diesem wenig greifbaren. Wie interagiere ich denn mit meinen Kundengruppen? Wie interagiere ich denn mit den Communities, die es da online gibt? Egal, welche für mich jetzt relevant sind. Kannst du lassen. Ist dann halt Kacke. Gibt's dann so, haben wir oben auf dem Plakat immer hängen in der Entwicklung. Ja, kannst du lassen. Ist dann halt Kacke. Also, dann beschwer dich halt nicht, dass hinterher keiner drüber spricht. Auf der anderen Seite kannst du, und das erleben wir natürlich in ganz besonderem Ausmaß, nochmal auf einem neuen Niveau in den letzten 1, 2 Jahren, wenn du da rausgehst und Geschichten erzählst, darüber sprichst, wie du Dinge tust, was du tust, was dich begeistert, dann kann es natürlich auch dazu kommen, dass es auch mal erheblich kontrovers wird. Das ist einfach so. Das kriegst du nicht vermieden. Und das ist Teil des Spiels. Und ich glaube, das ist am Ende wenn du das machen willst, bedeutet das ein Umdenken. Ich glaube, dass es sinnvoll ist für uns. Ich glaube, dass Brabus heute ein sehr, sehr anderes Unternehmen wäre, wenn wir nicht seit Jahren immer wieder auf die Menschen zugehen würden. Egal, ob das bei Instagram ist, TikTok ist, YouTube ist, bei Events ist, auf Messen ist. Wir sind sehr, sehr, sehr nah dran am Puls. Und das heißt überhaupt nicht immer, dass uns gefällt, was wir da hören. Das heißt gar nicht immer, dass alle immer unserer Meinung sein müssen. Überhaupt nicht. Wird jetzt bei der Serie auch wieder so sein. Aber wenn ich damit ein Problem habe, dann darf ich das nicht machen. Dann muss ich in meiner Komfortzone bleiben und dann darf ich mich aber auch nicht beschweren.
Wenn du das Big Picture machst und auf die ganze Autoindustrie jetzt einfach mal schaust, ist es so, dass du sagen würdest, da ist zu wenig Mut, trauen die sich zu wenig oder warum gibt es da diese Einbrüche und bei euch nach wie vor diese Begehrlichkeit, diesen Wow-Moment?
Also ich werd den Teufel tun und an Unternehmen rumkritisieren, wobei denen ich die Innenperspektive nicht kenne. Es wäre unprofessionell. und steht mir auch nicht zu. Es ist natürlich unglaublich viel, in Bewegung in der Branche. Das hat angefangen mit dem Model S und allem was, oder dem eigentlich schon Tesla Roadster damals. Ganz, ganz viel in Bewegung, ganz viele Veränderungen. Wir können jetzt Technologie diskutieren, können ohne Probleme jetzt 2 Stunden hier sitzen und können Verbrenner, E-Mobilität, was bedeutet das, Hybride, wer steht wo drauf, aus welchen Gründen. Und da habe ich natürlich Meinung zu. Die Diskussion, die mich im Moment aber zunehmend auch interessiert, ist das Framing drumherum. Und das Framing drumherum ist, dass wir gerade als deutscher Wirtschaftsraum insgesamt zum einen weniger wettbewerbsfähig werden, und zwar jeden Tag. Ich sage immer gerne, der Patient liegt schon in der Notaufnahme und schreit blutend um Hilfe und es kommt kein Arzt. Und wir sind nicht nur viel zu langsam damit, die richtigen Bedingungen für die Industrie zu schaffen, sondern wir haben jetzt teilweise jahrelang dagegen gearbeitet, dass es in Deutschland wirtschaftliche Rahmenbedingungen gibt, die dazu führen, dass Unternehmen gesund wachsen können, die dazu führen, dass Arbeitsplätze geschaffen werden können, die dazu führen, dass Hightech-Gründer hier gründen, dass Unicorns entstehen können oder auch schlicht und einfach, dass Talente, echte Talente in Deutschland bleiben und nicht irgendwo anders hingehen. Und das tut weh. Also mir tut das jeden Tag weh, wenn ich das alles sehe. Weil wir haben seit dem deutschen Wirtschaftswunder verdienen wir unser Geld mit guten Ideen. Mit guten Ideen. Mit Maschinen, die ein wenig besser funktionieren als die aus dem Rest der Welt. Mit Rezepten, die gut, also von Bayer über Siemens und Daimler bis am Ende auch zu solchen Mittelständlern wie uns. Wir sind das Land der Denker und Ingenieure, der Techniker, der guten Lösungen. Wir haben keine Rohstoffe, wir sind nicht in sonstigem, wir haben ganz viele Dinge nicht. Wir sind keine Supermacht, wir können nicht an vielen Tischen, werden wir nicht sitzen in Zukunft.
Sind wir noch die Denker? Sind wir noch die Macher?
Im Moment sind wir vor allem damit beschäftigt gewesen, in den letzten 10 Jahren uns durch Moralisieren und Verbieten. Wir sind vor allem mit Moralisieren und Verbieten beschäftigt gewesen. Und eines ist klar, Moralisieren und Verbieten löst keine Probleme. Das bringt mir nichts. Also wenn ich hier als Unternehmer habe ich eine relativ einfache Perspektive. Ich muss jeden Tag Funken fangen. Ich muss jeden Tag aufstehen, in den Laden gehen und wirklich fragen, was tun wir heute? Tun. Aktivität, kein Zustand. Und insofern lässt sich durchaus behaupten, wir brauchen mehr Unternehmertum, mehr Mut und wir müssen mehr tun. Im wahrsten Sinne des Wortes, hört sich auch wieder so flach an. Das ist leider so simpel. Es ist so simpel. Wir brauchen ein Pflegesystem, was funktioniert. Wir brauchen ein Bildungssystem, ganz dringend, was funktioniert. Das bringt mich auf eines, wo ich auch ganz klar sage, Deutschland braucht mehr Luxus. Nimm mal ein Bildungssystem. Bist du der Meinung, ein luxuriöses, sehr gutes Bildungssystem, in das wir vielleicht einen Ticken mehr investieren, als wir unbedingt bräuchten, das ist ja die Definition von Luxus, würde uns gut tun? Ich bin der Meinung, absolut ja. Absolut 100% ja. Brauchen wir eine luxuriöse Infrastruktur in Deutschland? Bahnen, die pünktlich ankommen. Vielleicht eine deutsche Bahn, die auch mal, gibt's Beispiele für, wo man mal umsonst mitfahren kann. Autobahnen, die richtig gut ausgebaut sind. Ein Internet, was nicht von hier bis nach Düsseldorf 3-mal abbricht, wenn du beruflich telefonieren willst auf dem Weg. Wenn das Luxus ist, Tom, dann brauchen wir viel, viel mehr davon. Und das ist, ehrlicherweise ist Qualität das, was uns als Land die letzten Jahrzehnte zu einer der führenden Industrienationen der Welt gemacht hat. Und ich bin ganz ehrlich, sage ich dir, den Anspruch, den sollte mal wieder jemand formulieren. Denn mein Vater hat einen schönen Spruch gehabt. Scheiß Rolls-Royce, die Uhr tickt so laut. So, ne, heißt sozusagen
Scheiß Rolls-Royce, die Uhr tickt zu laut.
Heißt was? Das heißt am Ende, dass du nicht zu schätzen weißt, was du hast. Wir wissen nicht zu schätzen, was wir hier haben. Und wir verspielen Wohlstand. Und ich finde, man kann das leider sehen in Deutschland an verschiedenen Stellen. Wir verspielen Wohlstand leichtfertig. Und wachen teilweise viel, viel, viel zu spät auf. Wir verbringen Zeit damit, uns mit Scheindiskussionen zu beschäftigen, die uns nicht weiterbringen. Wenn du jetzt das Ganze nach Europa trägst, dann fängt die ganze Kiste an, sich im Quadrat zu drehen. Und ich verstehe, ein Land ist kein Unternehmen, das ist doch alles klar. Da geht es um Wohlfahrt und nicht um Profit. Das ist vollkommen logisch. Und trotzdem, uns fehlt Pragmatik. Und uns fehlt Pragmatik und sich zu Tode zu bürokratisieren, wird uns nicht zum Erfolg führen. Der Patient wird immer kränker.
Was mich gerade überrascht hat, dass du so eine Beschreibung von Luxus gemacht hast und du hast so gesagt, so ein funktionierendes WLAN, Schulen, in denen es vielleicht einfach auch mal funktionierende Toiletten gibt.
Ich habe keinen Bock mehr. Wie kann es sein, dass wir uns in Deutschland über vollgepisste Schultoiletten unterhalten müssen, die nicht funktionieren? Das ist Deutschland? Ernsthaft? Kann doch nicht wahr sein. Da können wir direkt alle zu Hause bleiben, wenn das jetzt unser Anspruch ist. Das kann doch nicht sein.
Aber wieso ist es so? Ich meine, hier um dich herum stehen die tollsten Autos, die tollste Technik. Alles made in Germany. Und dann hast du diese Probleme.
Wir haben irgendwann, es gibt ein können wir gleich wieder über die Serie reden, bevor ich. Nein, Quatsch, ist ja genau, das ist ja genau interessanterweise der Link gleich auch wieder. Aber eins noch. Wir haben, glaube ich, wie sage ich das jetzt diplomatisch? Also, lass mir mal so formulieren. Ich glaube, wir haben an irgendeiner Stelle beschlossen, dass Leistung nicht mehr das führende Prinzip sein soll, sondern wir haben beschlossen, dass Leistung uncool ist. Kriegt halt jeder eine Eins in der Schule, Bundesjugendspiele völlig überflüssig. Ne, das fängt schon ganz, ganz früh an. Und ist nur mein Gefühl. Aber ich finde das gefährlich.
Hart. Leistung ist uncool.
Ich habe das Gefühl, dass wir uns irgendwann kulturell entschieden haben, Leistung uncool zu finden. Und das ist nicht meine Welt. Ist absolut nicht meine Welt. Meine Welt ist die, in der ich entweder Erfolg habe, dann kann ich damit, also Geld ist ja Treibstoff. Lass mich mal den Bild des Raumschiffs benutzen. Das ist ja eine Reise zum Mond, wird ein ganz aktuelles Thema. Du steigst in dieses Raumschiff und du unterhältst dich natürlich über Treibstoff. Weil ohne ist schwierig. Aber den Treibstoff, den brauchst du, um zum Mond zu fliegen. Also du brauchst den Treibstoff, um damit ein Ziel zu erreichen, was ein echter Meilenstein ist. So. Ohne geht's nicht. Aber es ist auch ein Mittel, es ist auch nur ein Mittel zum Zweck. Und die Frage, wo wir eigentlich hinwollen, ich glaube, dass, wo wir eigentlich hinwollen, was unsere Rolle in der Welt ist, wie wir damit umgehen wollen, das ist eine Frage, die ich im Moment in der Politik nicht, ich sehe im Moment niemanden, der sie sauber beantwortet. Und die Antworten, die funktionieren, sind meistens ganz simpel. Ganz simpel.
Wie sind die Antworten?
Meiner Meinung nach sind wir sind das Land der Erfinder, der Ideen und der Qualität. Und das ist nun mal leider kein Flughafen, der nicht fertig wird und dann zu klein ist.
Ich frage mich immer, wenn du das sagst, sind wir das oder waren wir das? Reden wir von Made in Germany oder reden wir von Make in Germany?
Ja, genau. Also natürlich ist doch auch eines klar, Tom. Das reine Bashing bringt ja niemanden weiter. So, und am Ende denke ich da auch drüber nach und natürlich kann und das macht ja jeder. So, also meine Schluss am Ende ist klar. Ich stehe jeden Morgen auf, um hier mit dem Team gemeinsam in einem kleinen, ganz kleinen und in zum Teil sehr speziellen Kosmos das zu tun. So, deshalb, das ist ja genau der Grund, warum ich eben nicht sagen kann, wir machen jetzt hier eine Amazon-Serie mit Champagner-Party und in Bottrop könnt ihr mich alle mal gerne haben. Sondern es geht, und das ist interessanterweise auch das gewesen, wo wir ganz lange diskutiert haben, machen wir das überhaupt oder machen wir das nicht? Was bedeutet das? Was hat das für Konsequenzen? Können wir unsere Jobs noch machen? Millie ist ja hier wirklich Creative Director. Ich nenne sie auch immer gerne den wandelnden Zeitgeist. Ne? Und ich bin wirklich Geschäftsführer. Da müssen so blöde Sachen gemacht werden, wie Personalgespräche führen, Rechnungen unterschreiben, in Budgetsitzungen sitzen, Projekte leiten und. Und den Job ist vollkommen egal, ob du jetzt eine Amazon Prime Serie drehst oder gerade irgendwo hinreisen willst. Wir haben am Ende unter anderem auch gesagt, okay, das machen wir jetzt, weil nicht über die Fragen zu diskutieren, was sind eigentlich Unternehmertum, wie sieht denn das eigentlich aus, wie sieht so ein Leben aus, was machen die den ganzen Tag, wie arbeiten die mit dem Team zusammen, wie funktioniert die Firma, das ist ja eine Frage, die mich auch immer wieder selber beschäftigt. Also die stehe ich morgens auf und sage, hey, ich habe alle Antworten, super geil. Tom, komm mal her und bewundere mal, wie cool wir sind. Nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Wir fragen uns das und das wird auch, glaube ich, deutlich. Das war teilweise eine erhebliche Herausforderung, weil auch sichtbar wird, dass das eben gar nicht immer klar ist. Und dass es auch gar nicht immer einfach ist. Und dass wir auch gar nicht immer alle Antworten haben. Aber das gehört halt dazu. Und am Ende muss es trotzdem immer wieder gebacken kriegen, jedes Jahr so zu gestalten, dass in unserem Fall jetzt 500 Leute wieder ihre Familien ernähren können, zur Schule gehen können, den Kühlschrank voll haben.
Absolut. Aber es gibt einen Satz von dir, den ich gelesen habe in Vorbereitung auf den Podcast. Du hast gesagt, für Startups, für Founder gibt es eigentlich gar keinen Grund, in Deutschland zu sein. Das nee, aus
nicht.
Deutschland
heraus. Moment, das ist ja traurig. Gibt's nicht. Warum? Hier dauert in einem Land, wo eine Baugenehmigung Monate dauert? Ernsthaft? Es gibt keinen Grund, hier zu sein. Wie willst du ein Unternehmen gründen? Geh ins Silicon Valley oder nach Dubai? Das ist ja Katastrophe. Es ist eine Katastrophe, dass ich hier deutscher Unternehmer hier sitze und das sagen muss. Es gibt keinen Grund, in Deutschland ein Unternehmen zu gründen. Das ist ja der Grund, warum, ich meine, die Statistiken haben wir alle, warum Talente abfließen, warum Kapital abfließt. Das sind ja ganz pragmatische, greifbare Gründe und das darf nicht so bleiben.
Warum bist du noch hier?
Ich bin hier aufgewachsen, ich habe das Unternehmen hier. Mich hat mal jemand hier gefragt, bin ich auf dem Weg in mein Büro gewesen, Mensch, das ist ja interessant, wie du so arbeitest. Und meine Antwort war, ich arbeite nicht hier, ich lebe hier. Ich bin ja mit Leib und Seele hier, jeden Tag. Und ich habe, also interessanterweise kam letztens mal jemand auf mich zu, der sagte immer nur, ist ja eigentlich klar, dass du dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum hast? Und ich musste lachen und sagte immer, das ist ja totaler Quatsch, stimmt doch gar nicht. Ja doch, stimmt, weil ich tatsächlich in 2006 irgendwann mal meinen ersten Arbeitsvertrag unterschrieben habe. Aber das ist natürlich totaler Unsinn, weil ich am Ende habe ich hier da drüben hinten laufen gelernt.
Und morgen geht es weiter mit Konstantin Buschmann, die Brabus Story Teil 2. One Second Wow. Und ich verspreche, da gibt es mehr als einen Wow-Effekt. Tomorrow, der Business and Lifestyle Podcast, wird präsentiert von Cupra und dem Cupra Tavascan. Dieser Podcast wird produziert von Tomorrow. Chefproducer Lukas Weidauer. Video Maxi Steiner. Product Management Henry Junkersdorf. Redaktion Oscar Rovecchio. Und die Audience, die beste Community der Welt, die Tomorrow Community. See you tomorrow.